Ganz herzlich grüße ich euch. Ich freue mich, dass wir heute Morgen hier so Gottesdienst feiern können. In besonderer Weise will ich den Sängern und Musikern danken. Ihr habt unseren Blick auf Jesus ausgerichtet. Das ist gut. Ja, toll, wenn wir den Gottesdienst so feiern können. Hat mich sehr berührt. Beginnen wir heute Morgen damit, mit der Londoner U-Bahn. Also eigentlich sollte sie jetzt kommen. Das ist doch wie im echten Leben, ne? Warst du das oder war ich das? Das warst du. Ja, wir haben ein Problem. So, wir schauen einfach mal. Also ich habe schon ein paar Jährchen her eine Geschichte gelesen, die mich sehr berührt hat, die ich mit euch heute Morgen teilen möchte. Und sie hat in der Tat mit der Londoner U-Bahn zu tun. In dieser U-Bahn und immer noch U-Bahn, Leute, also ich weiß nicht, was ich tun soll, aber es funktioniert nicht. Schade, wir haben es vorher getestet, weiß ich auch nicht. Also in der Londoner U-Bahn steht dieser kurze Satz, mind the gap, also achte auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig. Und das hat natürlich eine gewisse Bewandtnis. Die Geschichte, die ich las, hat mit diesem Satz zu tun. Und zwar war eine Dame, die schon so etwas älter war, und die ging jeden Tag in die Londoner U-Bahn-Station, setzte sich dorthin und hörte die Lautsprecheransagen sich an. Und da wurde auch immer wieder dieser Satz gesagt, mind the gap, achte auf die Lücke. Und irgendwann wurde das System dann umgestellt auf ein digitales System und dann verschwand diese Stimme und es wurde mit einer anderen Stimme angesagt. Und dann setzte sich die Frau hin und schrieb einen Brief an die Leitung der Verkehrsagentur dort in London, also von London Underground. Und zwar hat sie Folgendes geschrieben. Sie fasst das für sich zusammen, indem sie sagt, nach dem Tod meines Mannes ging ich regelmäßig dorthin und habe mir diese Stimme angehört, denn ihr Mann hatte diese Stimme oder dieses Band besprochen, mit der nun diese U-Bahn-Ansagen abgespult wurden. Und dann schreibt sie vor kurzem, nun tauschte die Bahn die Ansage gegen eine neue aus, da alles auf ein digitales System umgestellt wurde. Nun konnte sie die Stimme ihres Mannes nicht mehr hören. Darauf meldete sich der Chef von London Underground, Nigel Holness, und schrieb dieser Frau zurück und sagte, ihre Geschichte hat uns sehr berührt. Demnächst wird die Stimme ihres Mannes wieder an der Station Embankment in London zu hören sein. Hat mich total berührt, als ich die Geschichte las. Da laufen so viele Leute durch die U-Bahn-Station durch und eine Frau sitzt da und hört auf die Stimme und sie hört ganz besonders drauf, denn ihr bedeutet das offensichtlich sehr viel. Während so viele Personen achtlos daran vorbeiliefen, hatte diese Stimme für die Frau eine besondere Bedeutung. Und Glaubende erkennen hier natürlich sofort die Parallele. Während die Welt achtlos an Jesus vorübergeht, hat er für uns Christen eine unendlich wertvolle Bedeutung. Was Christus für uns Christen so bedeutsam macht, es gibt mehrere Texte in der Bibel, die das für uns zusammenfassen. Ich möchte, dass wir heute Morgen zusammen Kolosser 3 aufschlagen und diesen Text gemeinsam lesen. Paulus fasst für uns zusammen, weshalb ist Christus so bedeutsam für uns? Ich habe das unterstrichen. Das heißt, in diesem Text geht es um Christus. Und dort steht, seid ihr nun mit Christus auferweckt? So sucht, was droben ist, wo Christus ist. Sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also auffallend ist für mich in diesem Text, es geht um Christus. Viermal wird er erwähnt. Und in der Tat, wenn wir den Kolosserbrief lesen, dann stellen wir fest, das hat die Empfänger auch sehr bewegt. In Kapitel 1 und 2 haben wir eine Auseinandersetzung Christus und die Mächte und Gewalten. Wie passt das zusammen? In Kapitel 2 Christus und das Gesetz, Christus und die Engel. Wie ist das alles so stimmig? Und jetzt bringt Paulus diesen Text, um zu sagen, was Christus für uns bedeutet. Und direkt nach diesem Text, ab Vers 5, wird er dann Folgerungen daraus ableiten. Und zwar ethische Folgerungen. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft. Vers 8, nun legt aber auch ihr all das ab, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte und vieles mehr. Und damit diese Aufforderungen nicht eine pure Moral werden, nach dem Motto, arbeitet das einfach stumpf ab und fertig, zeigt er uns in diesen 5 Versen, weshalb es so bedeutsam ist, dass Christus eine wesentliche Rolle in unserem Leben spielt. Und zwar habe ich das für mich ganz schlicht so überschrieben, Christus beschenkt. Christus beschenkt. Das ist mir aufgefallen, als ich diesen Text gelesen habe. Und nun werden uns einige Dinge genannt, mit denen Christus uns beschenkt. Es fällt auf, der Text beginnt mit, seid ihr nun mit Christus auferweckt. Das heißt, dieser Text richtet sich nur an Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, die sich ihm anvertraut haben, die neues Leben von ihm, geistliches Leben von ihm geschenkt bekommen haben. Wenn du zu denen gehörst, dann gilt dieser Text dir. Christus beschenkt. Und er macht deutlich, ja, mit einem neuen Leben, aber darüber hinaus werden noch ein paar Facetten genannt. Christus beschenkt mit einer neuen Ausrichtung. Ist es uns aufgefallen, wozu dieser Text uns auffordert? Er richtet unseren Blick aus, und zwar auf das, sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Es geht nicht mehr um Diesseitigkeit. Es geht nicht mehr, wie in dem damaligen Frömmigkeitsstil oft gefordert wurde, um die Dinge dieser Welt. Da hieß es oft, du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht essen, du sollst dort nicht sein. Und Paulus macht deutlich, es geht jetzt nicht um Diesseitigkeit, sondern wenn wir neues Leben durch Jesus Christus haben, dann lasst uns ausgerichtet leben nach droben hin, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Das droben ist hier nicht räumlich zu verstehen, also nicht oben. Ja, also wir sagen ja manchmal so, Gott lebt im Himmel. Ja, über den Wolken oder unter den Wolken. Und also es geht um die Sphäre, in der Gott ist. Das will damit ausgesagt werden. Und er drückt aus, ihr Lieben, richtet euer Leben nach droben hin aus, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und mit diesem Ausdruck, sitzen zur Rechten Gottes, macht er für uns deutlich, fokussiere dich darauf. Das heißt, Christus sitzt zur Rechten Gottes, er hat die Herrschaft, die Macht Gottes inne. Er sitzt, er repräsentiert, er führt die Herrschaft Gottes aus. Und du und ich, wir werden vor diesem Christus stehen. Und dieser Christus, der die Herrschaft Gottes innehat und die Macht Gottes innehat, der alles weiß und kennt und sieht und durchdringt, dieser Christus wird dein und mein Leben auswerten. Und deshalb ruft uns Paulus in Erinnerung, wenn du dein Leben auf irgendetwas ausrichtest, lass dir den Rat mitgeben, richte es auf Christus aus, der droben ist, der sitzt zur Rechten Gottes. Und lass dein Leben durchmengt sein von der Frage, was von dem, was ich heute tue, wird in der Gegenwart dieses Christus von Bedeutung sein? Was von dem, was ich tue, wird in der Gegenwart dieses Christus von Bedeutung sein? Und er gibt uns dann eben diese zwei Begriffe mit. Ich meine, wenn man das so liest, merkt man, das sind ja Imperative, also Befehle. Das sollen wir tun. Das klingt jetzt gar nicht so nett. Also wenn ich sage, Christus beschenkt uns mit einer neuen Ausrichtung, dann klingt das ja doch eher streng. Lass mich diese Begriffe zunächst mal definieren. Dieser Begriff sucht, was droben ist. Dieses Suchen ist ein sehr emotionaler Begriff. Und er meint, begehre das,
wünsche dir das, strebe das an. Und er beantwortet die Frage, dieser Begriff, wo zieht es mich hin? Also es ist falsch zu sagen, oh, ich muss jetzt so denken, ja, jetzt hat mir Edel das gesagt und jetzt muss ich das auch so tun. Nein, dieser Text wirft die Frage auf, zieht es dich vom Herzen her in die Gegenwart Gottes? Das sollte für einen Menschen, der das neue Leben von Jesus Christus bekommen hat, als neue Ausrichtung eine Selbstverständlichkeit sein. Zieht es dich in die Gegenwart Gottes? Entspricht das deinen Sehnsüchten? Entspricht das deinen Wünschen? Also der erste Begriff, sucht, was droben ist, ist sehr emotional gefüllt. Der zweite Begriff, trachtet nach dem, was droben ist, der ist eher nüchterner. Er meint den Sinn richten auf etwas, bedacht sein über etwas, lass es dominant sein in deinem Denken. Und er stellt die Frage, was füllt dein Denken, was füllt mein Planen? Auffallend ist auch die grammatische Form, die Paulus hier wählt. Das kommt im Deutschen nicht rum. Das bezeichnet eine lineare Handlung. Das heißt, das sollte fortwährend dein Wünschen und mein Wünschen und mein Denken bestimmen. Und wenn wir meinen, hoppla, das klingt aber streng, ist doch ein Befehl, dann lasst uns darauf achten, ihr Lieben. Wir dürfen durch Jesus Christus, können wir das. Es ist mehr eine Chance als ein Zwang, denn die Bibel setzt voraus, dass wir alle, wir Menschen sind so geartet, wir trachten, wir suchen immer nach irgendetwas. Und zwar trachten und suchen wir nach den Dingen, die für uns das Leben bedeuten. Wovon ich Erfüllung erwarte, wovon ich Befriedigung mir erhoffe, danach suchen und trachten wir. Und das wird jetzt ganz unterschiedlich geartet sein. Bei dem einen, wonach suchst und trachtest du, werden es vielleicht Reisen sein. Du reist total gerne und erwartest vom Leben, wenn du viele Kontinente und Länder und Strand gesehen hast und wilde Berge und Lamas und was auch immer. Wenn ich das mal alles gesehen habe, da erwarte ich Erfüllung in meinem Leben. Dann wirst du dein Leben daraufhin ausrichten. Bei dem anderen, der trachtet vielleicht nach Gesundheit. Es gibt ja Menschen, die ihr ganzes Leben damit füllen. Ja, was soll ich essen, was soll ich nicht essen? Welche Ersatzpräparate kann ich noch schlucken, damit ich noch gesünder werde und noch heiler werde? Und ein ganzes Leben kann sich darauf ausrichten, ich sinne und trachte nur über Gesundheit nach. Weil ich davon Erfüllung für mich erwarte. Und das kann jeden Bereich unseres Lebens betreffen. Das kann Anerkennung sein vor Menschen. Das kann Erfolg im Beruf sein. Das kann Hobby sein. Wenn ich erstmal ein Wohnmobil habe und damit durch die Gegend fahre, dann wird es mir richtig gut gehen. Oder wenn ich erstmal ein Motorrad habe und damit durch die Gegend fahre. Oder wenn ich, wie ich, ein fettes E-Bike habe und damit durch die Gegend fahre. Dann wird es mir doch gut gehen. Und das sind die Dinge, von denen wir Erfüllung im Leben erwarten. Und Paulus sagt, halt. Dieses Leben hat das Potenzial, uns mitzureißen, uns so zu füllen, dass wir danach suchen und trachten, dass das mein Denken, meine Sehnsucht und meinen Wunsch füllt. Dann werde ich ziemlich traurig dastehen, wenn ich vor diesem Christus erscheinen werde, droben, in seiner Gegenwart und mein Leben aber nur in Diesseitigkeit bedacht und geplant habe. Und die Dinge sind so unterschiedlich wie das Leben. Für einen oder den anderen kann das auch einfach Ruhe sein, dass er sagt oder sie sagt, ach, wisst ihr was, lasst mich doch alle in Ruhe. Dann geht es mir am besten. Wenn ich in meiner Bubble bin, zu Hause, nur ich für mich, ja, davon erwarte ich Erfüllung. Also du kannst jetzt jeden Bereich deines und meines Lebens dort einsetzen. Und wenn wir uns nicht bewusst auf Christus ausrichten, dann sind wir Menschen so gestrickt, dass wir nach dem Diesseits suchen und trachten. Und Jesus bringt das mit den Worten auf den Punkt, nach all dem trachten die Heiden, die dieses neue Leben von Jesus Christus nicht bekommen haben. Und da geht es um Nahrung, um Kleidung, um Wohnung, nur um Diesseitiges. Da denke ich manchmal, wenn ich hier von mir aus gesehen rechts gucke und die jungen Semester hier betrachte, ihr habt es noch relativ gut, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Eure Ziele im Leben sind so offensichtlich. Ja. Wenn ich erstmal die Schule geschafft habe oder die Ausbildung oder das Studium und wenn ich dann erstmal eine Beziehung habe und wenn ich dann erstmal einen tollen Job habe und wenn ich dann erstmal ein Haus habe und wenn ich dann erstmal eine Familie habe, dann wird es mir besser gehen, wenn ich das erstmal gepackt habe. Und unser ganzes Leben kann so ausgerichtet sein, wenn ich erst einmal habe. Und am Ende stehen wir da und stellen fest, die Dinge füllen den Durst nach Leben nicht aus. Die Dinge bereiten mich nicht darauf vor, wenn ich eins vor Jesus Christus stehe, in seiner Herrlichkeit sitzen zur Rechten Gottes. Dann sind sie nicht von Bedeutung. Und jetzt könnte man ja auch sagen, naja, du kannst ja jedem so ein schlechtes Gewissen einreden. Wir haben das ganz normale Leben, das müssen wir ja auch stemmen. Von irgendwas muss ich meine Brötchen ja verdienen. Und wisst ihr was, das stimmt. Jemand brachte das mal mit den Worten auf den Punkt, das fand ich sehr treffend. Der sagte, wir Christen, wir leben mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf der Erde. Da dachte ich, ja, genau so ist es. Ja. Mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf der Erde. Wir müssen das Leben irgendwie bestreiten, weil wir hier auch leben müssen und lernen, arbeiten, Geld verdienen. All das gehört dazu. Aber es füllt mein Leben nicht aus, weil es für die Diesseitigkeit ist. Und Paulus sagt, wenn du neues Leben von Jesus Christus bekommen hast, mit ihm auferstanden bist, dann hast du die Möglichkeit, dich von ihm beschenken zu lassen. Mit einer neuen Ausrichtung. Du darfst auf das blicken, was hat vor Jesus Christus Bestand, wohlwissend, dass unsere Seele auf dieser Erde niemals satt werden wird. Lasst mich euch an der Stelle ein jüdisches Märchen erzählen. Ein Fuchs kommt an einen Weinberg und der Fuchs ist hungrig und schaut sich die Trauben in dem Weinberg an und sieht, wow, sehen die gut aus. Und er versucht, in diesen Weinberg hineinzukommen, aber der Weinberg ist so gut umzäumt, dass er da nicht reinkommt. Er umrundet den Weinberg und dann findet er an einer Stelle des Zaunes ein kleines Loch. Aber das ist zu klein, er passt dort nicht durch. Aber die Trauben sehen so gut aus und so entscheidet er, ich esse einfach nichts mehr, ich hunger mich runter, bis ich so schmal bin, dass ich durch dieses kleine Loch im Zaun passe. Und das zieht der Fuchs durch. Ja. Der hungert sich also 3-4 Tage runter und dann ist er so dünn, dass er doch tatsächlich durch dieses kleine Loch kommt. Und jetzt ist er in dem Weinberg, total ausgehungert, fällt über die Trauben her und frisst sich so richtig voll. Und dann will er gehen und merkt, ja, so ein Pech, ich komme nicht mehr raus. Ich bin ja wieder dick geworden. Und wenn der Besitzer mich erwischt in seinem Weinberg, wie ich seine Weintrauben wegfresse, der erschlägt mich. Ich muss hier raus und es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss durch dieses kleine Loch passen. Und so hungert er wieder 3-4 Tage, bis er so schmal ist, dass er durch dieses kleine Loch durchkommt. Und er schafft es tatsächlich. Und als er durch diesen Weinberg oder durch dieses Loch in dem Zaun dort gekommen ist, dreht er sich um und sagt, Weinberg, Weinberg, wie schön bist du und wie herrlich schmecken deine Trauben. Aber man hat von dir keinen Nutzen. So hungrig, wie man hineinkommt, so hungrig geht man auch aus dir heraus. Da dachte ich, es ist ein tolles Bild. Ein tolles Bild dafür, wenn wir nach dieser Welt suchen und nach dieser Welt trachten. Es kann ein ganzes Leben füllen. Aber am Ende werden wir feststellen, im Weinberg dieser Welt bringt nichts die letzte Erfüllung unseres Lebens. Nichts stillt auf immer die Sehnsucht unseres Herzens. Gejagt und abgemagert müssen wir die Weinberge dieser Welt verlassen, wenn wir diese neue Ausrichtung uns nicht zu eigen machen. Jesus Christus, ich blicke auf dich und ich richte mein Leben darauf aus, wo du bist. Mein Denken, mein Wünschen, mein Trachten. Auf deine Gegenwart hin, weil das, was dann von Bedeutung sein wird, das hat Ewigkeitscharakter. das bereitet mich darauf vor, dass ich dir begegnen kann. Wir tappen nicht im Dunkeln. Wir sind durch Jesus Christus beschenkt mit einer neuen Ausrichtung. Und wenn du jetzt merkst, nein, ich lebe nur ganz wenig mit dem Kopf im Himmel, ich lebe zumeist mit dem Kopf hier auf der Erde, dann justier nach. Justier nach. Stell die ganz schlichte Frage, mein Wünschen und mein Denken, wovon ist es gefüllt? Wird es von Bedeutung sein in Gottes Gegenwart? Denn auf diesen Punkt fixiert, gehen wir voran. Dort werden du und ich als Glaubende ankommen. Also wir sind beschenkt mit einer neuen Ausrichtung und wir sind beschenkt mit einer neuen Gewissheit, lerne ich hier in dem Text. Und Paulus lässt zweierlei erkennen, wenn er über die neue Gewissheit spricht. Wir sind beschenkt mit einer neuen Gewissheit gegenüber der Welt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Als erstes arbeitet er für uns heraus, denn ihr seid gestorben. Ein neues Verhältnis gegenüber der Welt, das meint natürlich nicht die Praxis. Wir leben noch in dieser Welt, aber die Stellung. Das heißt, die Welt dominiert unser Herz nicht. Wenn er das Bild des Gestorbenseins gebraucht, dann meint er, die Welt hat keinen Ansprechpartner mehr in uns. Es verfängt nicht mehr in uns. Gestorben meint, ich höre nicht mehr. Versuch mal, einer Leiche zu sagen, kratz dich an der Nase. Kannst du sagen. Aber die Leiche wird das nicht tun. Sie hört dich nicht. Sie ist verstorben. Und so sagt Paulus, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, die Begierden dieser Welt und die Ideale und die Wünsche dieser Welt, sie sollten in dir und mir keinen Ansprechpartner mehr haben. Denn wir haben ja die Gewissheit, wir leben nicht für diese Welt, sondern wir leben für die Gegenwart Gottes. Und deshalb versteht die Welt uns auch nicht, so wie wir unser Leben führen. Ja, da fallen mir Sätze ein, wie 1. Johannes 3, Vers 1, da sagt uns dieser Text, deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt kann das nicht verstehen, wie du dein Leben führst. Woher denn auch? Die Perspektive ist eine andere. Sie sind mit dieser neuen Gewissheit durch Jesus Christus nicht beschenkt worden. Für diese Welt ist es fremd. Diese Gewissheit gründet im Himmel und sie greift hier auf der Erde. Das wird sehr deutlich. Also diese neue Gewissheit, die wir haben, sie muss sichtbar werden. Da wird, wenn Jesus Christus ein Leben durchdrungen hat, ein Mensch verändert. Da wird aus dem Sammler ein Geber. Da wird aus dem Ellbogenmenschen und dem Egoisten ein barmherziger Fürsorger. Ich weiß, mein Vater pflegte früher immer zu sagen, wenn jemand zum Glauben kommt, das muss sogar der Ochse im Stall bemerken, dass sich im Leben was verändert hat. Eine bedeutsame Umkehr. Auf einmal ist Dienen höher als Herrschen. Auf einmal ist Verzeihen höher als Rache. Eine ganz andere Gewissheit, die unser Leben nun leitet. Und das kann die Welt nicht verstehen. Das kann die Welt nicht verstehen. Und das müssen wir begreifen, wenn wir mit unseren Kollegen unterwegs sind, die können nicht verstehen, wovon du sprichst. Sie haben diese Gewissheit nicht. Ich will versuchen, das mit einem Beispiel zu illustrieren. Es gibt ja die sogenannten Spotter. Das sind die, die irgendwas aufgreifen und fotografieren. Und da gibt es ja die merkwürdigsten Dinge. Ich kenne einen Menschen, der ist blitzgescheit, aber sein Hobby ist Eisenbahnfotografie. Und er sitzt tagelang an irgendwelchen Bahngleisen und fotografiert Züge. Und dann freut er sich wie ein Honigkuchenpferd. Ja, also ich habe die Triblok D3241 fotografiert. Ja, die 3241. 3 Tage musste ich warten, bis die vorbeikam. Ja, ich denke, wow. Ja. Da springt mich null an. Oder wenn ich die A5 runterfahre, da fahre ich gerne raus, Frankfurt-Zeppelinheim. Ja, da ist so ein Parkplatz, dann kann man direkt, da ist nur noch so ein Zaun und danach beginnt die Landebahn von dem Frankfurter Flughafen. Und die gehen ziemlich dicht über einen rüber, die Flieger. Also wenn ich da runterfahre und Pause machen will, mache ich das meistens da. Sehenswert. Und da sitzen die Spotter, Leute. Mit ihren Stühlen, mit ihrem Campinggeschirr, Kind, Hund, alles ist dabei. Ja. Und dann haben sie Apps, welcher Flieger kommt wann, wo, wie runter und dann gleich kommt er und oh, der war eben noch in Singapur und jetzt ist er vor meiner Flinte und dann wird fotografiert und man freut sich. Und dann denke ich auch, wie kann man da einen Tag verbringen? Ja, also deren Hobby in Ehren, aber da merke ich, das springt mich nicht an. Das könnte ich weitermachen. Ja, im letzten Jahr während der Kieler Woche waren meine Frau und ich Fahrradfahren oben an der Kieler Börde. Ja, und jetzt fahren wir da lang. Und Kieler Woche, da sitzen dann die ganzen Schiffsspotter. Ja. Und die wissen auch, welches Schiff kommt genau vorbei. Wo war das im letzten Jahr um diese Zeit? Das haben die total vor Augen. Und als wir mit unseren Fahrrädern da vorbeischoben, ja, haben wir böse Blicke geerntet, weil in dem Moment stören wir sie. Hab ich auch gedacht, wie kann man tagelang sitzen und auf ein Segelschiff warten? Geht. Also ich will nicht sagen, das ist ein doofes Hobby. Ich kann nur sagen, mich springt das nicht an. Mich springt das nicht an. Das ist das, wovon Paulus spricht, ihr Lieben. Wenn er sagt, denn ihr seid gestorben. Das heißt, die Begierden, die Anforderungen dieser Welt, die springen dich und mich nicht mehr an. Du kannst an einem Zug vorbeigehen, ohne ihn fotografieren zu müssen. Ja. Weil eine Leiche nicht mehr hört. Ein Toter nimmt keine Aufforderungen mehr entgegen. Und diese Gewissheit ist kostbar. Denn ihr seid mit ihm gestorben. Und dann geht dieser Text weiter. Also nicht nur eine neue Gewissheit gegenüber der Welt, sondern eine neue Gewissheit gegenüber Gott. Und auffallend ist, diese Gewissheit wird von Gott garantiert. Denn euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Da fällt mir zweierlei erstmal auf. Zum einen, wir haben dazu nichts getan. Ja, wir sind passiv dabei. Gott hat das bewerkstelligt. Das fällt mir auf. Ja, nicht ich, sondern er. Und wie soll ich das verstehen? Unser Leben ist verborgen in Gott. Er ist der Handelnde. Das Wort für verborgen, das versteht ihr alle. Da muss man kein Griechisch für lernen. Hier steht das Wort Krypto. Das kennen wir von Kryptowährung. Ja. Es gibt Kryptowährungen, nur die Freaks kennen sich damit aus. Ja. Und irgendwie gibt es die und vielleicht auch nicht so im Netz als irgendwas, das schwer zu packen ist. Ja. Wer zu viel auf Kryptowährung gesetzt hat, der hat in den letzten Monaten ein schweres Leben gehabt. Ja. Aber es meint Krypto verborgen, nicht sichtbar. Nicht einfach zugänglich, das meint es. Dein Leben ist bei Gott verborgen, nicht sichtbar hinterlegt. Und das finde ich sehr kostbar. Es erinnert mich an eine Situation, die wir bei uns zu Hause hatten, im letzten Herbst. Also meine Frau, die hat ein bestimmtes Parfüm. Das hat die sich als junges Mädel zugelegt, riecht ziemlich gut, ist ziemlich teuer. Ich sage nicht, welches das ist, sonst, wenn du es dir kaufst und dich damit besprühst, dann werde ich dich umarmen, weil ich bin konditioniert auf diesen Duft. Ja, so. Und irgendwann geht dieses teure Parfüm zu Neige. Und jetzt sagt sie im Herbst irgendwann, ach, mein Parfüm ist fast leer. Und dann denke ich, Holzauge sei wachsam, Weihnachten kommt bald. Ja, geh sofort in mein Büro, bestell das, ist ein Tag später da. So, ich nehme dieses hundsteure Parfüm. Meine Frau soll es nicht sehen und ich verberge es in meinem Büro unten in einer Schublade. Da ist so viel Chaos, da guckt meine Frau nie rein in diese Schublade. So, ich weiß, da ist das gute Parfüm verborgen. Ich könnte auch sagen, sicher hinterlegt. Für meine Frau nicht sichtbar. Meine Frau weiß davon natürlich nicht. Jetzt weiß ich auch, die will mich natürlich manipulieren. Ja, das heißt, irgendwann jammert sie wieder, ach, mein Parfüm ist fast leer. Jetzt denke ich, nee, ist es nicht. Es ist verborgen vor dir. Aber es liegt in meiner Schublade gesichert. Nur für dich. Schon verpackt. Nur für dich gesichert. Das ist, wovon Paulus spricht. Dass er sagt, dein ewiges Leben, das, was du in Jesus Christus hast, ja, du siehst es jetzt noch nicht, aber es ist gesichert für dich. bei Gott hinterlegt und er wacht darüber, dass es für dich da ist. Leute, was ist das für eine Botschaft, dass wir so eine Gewissheit in Jesus Christus haben dürfen? Und manchmal kommt es im Leben hart. Und dann klagen wir vor Gott und sagen, Herr, du musst doch helfen. Hier ist doch Not in meiner Familie oder in meinem Job oder in meiner Gesundheit oder in irgendwas anderes. Hier ist doch Not. Und dann wünschen wir uns, dass Gott mit einer Wundertüte um die Ecke kommt und alles in Ordnung bringt. Und Gott tut es oft nicht. Und jetzt höre ich den klagenden Eduard Adam, Herr, warum hilfst du nicht? Und dann sehe ich Gott lächeln, der sagt, dein Leben, Eduard, ist verborgen bei mir, auf ewig hinterlegt. Das ist kostbarer als all dein Gejammer auf dieser Welt und es übersteigt alles, was du dir vorstellen kannst. Diese Gewissheit gibt uns Gott durch Jesus Christus. Und das ist unendlich kostbar, dass wir uns so von ihm beschenkt wissen. Und einen letzten Gedanken möchte ich für uns ableiten. Wir sind durch Jesus Christus beschenkt mit einer neuen Hoffnung. Auch das arbeitet Paulus für uns heraus. Wenn aber Christus euer Leben, und ihr merkt schon, hier ist das ewige Leben gemeint, wenn euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Mir fällt auf, Paulus spielt hier mit den Begriffen verborgen und offenbar. Den Begriff für verborgen habe ich euch schon definiert. Der Begriff für offenbar werden, interessanterweise nennt er es zweimal. Das ist also sehr bedeutsam. Das Griechisch hat, in dem Paulus geschrieben hat, hat mehrere Worte für offenbaren. Wir im Deutschen sind da ein bisschen arm unterwegs. Ja. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, meint etwas öffentlich sichtbar machen, etwas ins Licht rücken, etwas bekannt machen. Also, und die grammatische Form drückt etwas Punktuelles aus. Das heißt, vorher ist es nicht bekannt. Gott wird es irgendwann aber schlagartig bekannt machen. Und dann werden es alle sehen. Also nicht Offenbarung im Sinn von, er wird die Gewissheit schenken, sondern es wird sichtbar werden, wie wenn es ins Licht gerückt wird. Dieses griechische Wort hat Eingang in einige slawische Sprachen gefunden. Das griechische Wort heißt Phaneros. Die, die noch ein bisschen Russisch können. Wie heißt Russisch die Straßenlaterne? Fanar, genau. Und die Taschenlampe? Fanarek, genau. Das ist dann die Verniedlichung davon. Also das Lämpchen, würden wir sagen. Ja. Aber das greift das ziemlich gut auf. Ja. Scheint die gleiche Wortwurzel zu sein. Also soweit ich das nachrecherchieren konnte. Ja. Und es impliziert, wenn ich eine Taschenlampe habe, ich stehe im Dunkeln und sehe nichts. Und dann mache ich diese Taschenlampe an und auf einmal sehe ich alles. Wenn die Taschenlampe denn gut ist. Ja. Aber das ist die Aussage des Paulus. Schlagartig wird Jesus offenbar werden und unser Leben mit ihm offenbar werden. Es wird sichtbar werden und greifbar für alle. Da denke ich an Offenbarung 1, Vers 7. Dort steht, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und werden wehklagen um seinetwillen. Alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Es werden ihn alle sehen. Jesus Christus wird offenbar werden. Und das, was jetzt noch unsichtbar ist, kryptisch verborgen, wird vor aller Augen sichtbar werden. Das ist Teil unserer christlichen Hoffnung. Und das führt uns Paulus vor Augen. Und was mich am meisten berührt an diesem Text ist, offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit, das Paulus gebraucht, ist ein ganz, ganz wunderbares Wort. Es deckt sich nicht mit unserem deutschen Wort von Herrlichkeit. Also wenn du das deutsche Wort Herrlichkeit definieren wolltest, das ist schwierig. Ja? Das ist irgendwie so die Steigerung von schön. Ja, etwas ist schön, und wenn es nicht ganz ausreicht, sagen wir, es ist schöner. Und wenn es noch weiter gesteigert werden soll, dann würden wir sagen, das ist herrlich. Ja, und meint also die Steigerung von schön. Das beinhaltet dieser Begriff, den Paulus gebraucht, nur am Rande. Denn die Hauptaussage von Herrlichkeit ist Schein. oder Glanz oder Abglanz. Im Deutschen würden wir vielleicht sagen, strahlend schön oder widerstrahlend schön. Das kommt dem sehr nah, was Paulus hier sagt. Und er macht deutlich, das Tolle, wenn Jesus Christus wiederkommt, ist das, wir werden seine Herrlichkeit widerstrahlen. Es ist nicht eine eigene Herrlichkeit, sondern seine Herrlichkeit werden wir widerstrahlen. Und das erinnert mich an Stellen wie Römer 8, Vers 29, dort steht, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten seinem Sohne. Gleich sein. Oder 1. Johannes 3, Vers 2, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das Besondere daran, wenn Jesus Christus wiederkommt und seine Herrlichkeit offenbar wird, ist, dass wir in direkter Gegenwart Gottes sein dürfen. Wir dürfen vor dem stehen, der jetzt auf dem Throne sitzt. Und seine Herrlichkeit dürfen wir wieder strahlen. Das erinnert mich an Offenbarung 21. Dort wird das neue Jerusalem beschrieben. Und dann steht dort, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Das Besondere an der Hoffnung, an der christlichen Hoffnung, Leute, ist nicht der Himmel. Ja, nach dem Motto, ja, da werden wir Harfe spielen und auf Wolken sitzen. Das Besondere an der Ewigkeitsvorstellung des Christentums ist die Gegenwart Gottes. Wir werden in seine Herrlichkeit treten und werden seine Herrlichkeit wieder strahlen. Auch das will ich versuchen, mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Vor ein paar Jährchen haben wir gebaut. Und wir haben uns auch einen Gartenschuppen hingestellt. Und am Ende der Bauphase war ich einfach zu müde und zu faul. Ich habe da kein Kabel quer durch den Garten hin zu meinem Gartenschuppen gelegt. Kaum war das Ding fertig, dann habe ich mich geärgert. Ja, ich hatte aber keine Lust mehr. Habe ich bis heute nicht, die Pflastersteine da aufzuheben und ein Kabel drunter zu legen. Bin ich einfach zu faul für. So, also dachte ich, ich mache Plan B. Ich baue da so ein Solarpanel an das Dach mit ein paar kleinen Lampen und das lädt dann tagsüber auf und abends funzelt das. Funktioniert fast immer. Wenn das Licht, also wenn es so ganz bewölkt ist, dann ist das Licht so verhungert. Ja. Mir fällt nur auf, besonders an Wintertagen, wenn die Sonne so klar scheint und es dann dunkel wird, dann ist mein Schuppen hell erleuchtet. Ja. Also das wirklich gleißendes Licht, das blendet richtig, wenn man da hinkommt. Denn diese billige Solarzelle mit ihrer Batterie, sie widerstrahlt die Herrlichkeit des Sonnenlichtes. Sie hat davon ja getankt. Das ist das Bild, wenn Paulus von der ewigen Herrlichkeit spricht. Wir werden in Gottes Gegenwart sein und seine Herrlichkeit widerstrahlen. Das macht die Ewigkeit aus. Die Gegenwart Gottes und du und ich, wir werden in seiner Gegenwart leben und in seiner Gegenwart stehen und in seiner Herrlichkeit sein und an seiner Herrlichkeit und Ewigkeit teilhaben dürfen. Was für eine Hoffnung! Was für eine Hoffnung! Beschenkt durch Jesus Christus. Und dann denke ich aber auch dran, es gibt immer wieder Christen, die kriegst du nicht in die Gemeinde gebracht. Die kriegst du nicht in die Gegenwart Gottes gebracht. Die kriegst du in keine christliche Gemeinschaft gebracht. Und da stelle ich die Frage, Moment mal, wieso bist du überhaupt Christ? Wenn dich die Gegenwart Gottes doch überhaupt nicht bewegt, was willst du im Himmel? Was willst du im Himmel? Dort ist Gott der absolute Mittelpunkt. Und wenn wir heute keinen Gefallen an seiner Gegenwart haben, dann wird für uns der Himmel nicht Himmel sein. Und es stellt sich die Frage, wenn du gar nicht an Gottes Gegenwart interessiert bist, warum sollte dich Gott in seinen Himmel nehmen? Wenn du nur gläubig geworden bist, weil Himmel besser ist als Hölle und es dir gar nicht um Gott geht, du aber nach dem trachtest, was hier auf dieser Erde ist, dann hast du irgendwas ganz Gravierendes nicht verstanden. Es geht um die Gegenwart Gottes, auf den wir uns ausrichten. Und deshalb sagt Paulus, ihr seid durch Christus beschenkt mit einer neuen Ausrichtung, mit einer neuen Gewissheit, mit einer neuen Hoffnung. Denkt das durch, denn im Grunde genommen geht es uns wie dieser Frau in London in der U-Bahn. Wir sitzen da und wir wollen die Stimme unseres Geliebten hören, unseres Herrn. Aber das gehen so viele Menschen durch. Da ist so viel, das uns wegreißt und mitreißt. Und wenn wir uns nicht konkret auf Jesus ausrichten, dann wird die Welt mit ihrer Bürde, ihrer Last und ihrer Faszination uns mitnehmen und mitreißen. Und deshalb ruft Paulus den Gläubigen, also dir und mir in Erinnerung, bedenke, was du in Jesus Christus hast. Das ist kostbar. Du und ich, wir sind beschenkt durch Jesus Christus. Amen.
Ja, vielen lieben Dank, Ede, für die Predigt. Ich versuche jetzt immer, wenn ich Solarpanels sehe, an Gottes Herrlichkeit zu denken. Finde ich ein schönes Bild. Ja, ich möchte diesen Gottesdienst jetzt abschließen und ich möchte uns ein Gebet mitgeben, das Paulus an die Epheser mal geschrieben hat. Epheser 3. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe